Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen, ehrlich gesagt.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Ausfall! Ausfall!
Ach, Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Alles ist voll, das war ein Zitat von meinem Arschloch für die letzten 48 Stunden, wenn es darum ging, die Landschaft in der direkten Umgebung arschwassermäßig zu beschreiben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Lirum Larum. An meiner digitalen Seite natürlich wie immer der extraordinäre Sörne Tegen. Ich hoffe, du bist noch nicht dahin geschmolzen.
Ich frage mich, ob das die heißeste Episode wird, die wir jemals aufgenommen haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals in einem Setting aufgenommen haben, wo ich wirklich mehr am Wegölen war. Es wird, kann ich schon mal sagen, von meiner Seite heute nur, damit du Erwartungshaltung hast und auch die Hörerschaft die richtige Erwartungshaltung. Ich schätze, in den nächsten 60 bis 70 Minuten, die uns hier vermutlich erwarten, werde ich mich so 14 Mal radikal übers Wetter beschweren. Ich werde wahrscheinlich 40 Mal so ein bisschen stöhnen und so als Übersprungshandlung immer sagen, boah, ist das warm. Alter, ist das warm. Ich beobachte mich die letzten Tage dabei und mir wurde es jetzt im Büro auch schon gespiegelt. Ich hatte letzte Woche das in Anführungsstrichen Glück, dass ich sehr viel in meinem eigentlichen Zweier-Dreier-Büro alleine saß. Da konnte ich halt für mich rumjammern und keinen hat es interessiert. Gestern hatte ich mal wieder Besuch im Büro, wir waren wieder zu dritt und offensichtlich sage ich wirklich so in so einer 2-Minuten-Frequenz, oh, ist das warm. Du hast mir auch schon mal gespiegelt, dass ich dazu neige, ein bisschen theatralisch zu sein.
Ja.
Aber offensichtlich wird das könnte heute so ein Ding werden. Also musst du durch,
wirklich,
sorry.
Du bist so ein ganz, ganz doll Auditiver, wenn es darum geht, einfach die ganze Zeit sein Leid nach außen zu tragen. Du machst einfach ständig Geräusche. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber wir hatten das wirklich einmal, als wir uns dann, keine Ahnung, auch seit vielleicht eine etwas längere Zeit nicht gesehen haben und irgendwas war schon wieder, wo dann wirklich auch einfach so, wir hingen so 2 Stunden rum und du machst ständig irgendwelche Geräusche, bis ich dann so wirklich, aber es wurde halt nie Thema, das ist ja das Schlimme. So, wenn man sich dann immerhin mal einmal kurz abfuckt und so jetzt sagt, okay, jetzt der Zeitpunkt, wo ich jetzt mein Leid rauslasse oder die andere Person hat ja sogar noch Verständnis dafür, aber du hast dann einfach stundenlang Geräusche gemacht, bis ich irgendwann meinte so, okay, mein Freund, also, du hast jetzt zum 80. Mal gemacht. Was zur Hölle ist los? Naja, aber das
ist etwas, was ich an mir selber nicht mag, tatsächlich. Also es gibt ja Leute, die haben eher so, keine Ahnung, jetzt, wenn man sich über irgendwas aufregt, eher so Spitzen, ne? Die sind dann halt den ganzen Tag, also bei dir würde ich sagen, ist das eher so. Du bist dann eher so ein bisschen gesettelt und dann bricht es halt irgendwann mal raus und dann knallt es halt einmal, dann ist aber auch gut. So, ne? Und dann geht's halt auch wieder runter. Wie so ein klassischer Puls oder so. Bei mir ist das halt so, ich habe so ein Dauerlevel. Also ich habe ja nicht dieses, dass ich dann mal so richtig ausbreche und sage, Alter, es fuckt wirklich ab, so. Das habe ich nicht, sondern es sind dann diese konstanten kleinen Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber offensichtlich ist das so. Deswegen wird das heute wird das passieren, weil ich sag dir ganz ehrlich, es ist für mich wirklich, also diese Tage sind ein absoluter Pain. Man will nicht dieser typische Allmann sein, der sagt, der sich im Winter und im Herbst darüber aufregt, dass alles irgendwie zu kalt und zu grau und zu regnerisch ist, der im Herbst, so wie ich jedes Jahr, seit ich lebe, immer wieder sagt, okay, dieses Jahr ist es soweit, ich werde meinen scheiß Lebensmittelpunkt einfach irgendwo hin verlagern, wo die Sonne scheint, wo es warm ist. Ich mache es jeden Winter, ne? Es ist jeden Winter das Gleiche. Mindestens in so einem Szenario 3 bis 6 Monate irgendwie die Scheißmonate halt weg sein. Und im Sommer sitze ich immer hier so ab 28 Grad und denk so, ja Bro, ich halte es halt gar nicht aus. Also wo sollte ich denn hingehen? Also ich bin wirklich der Prototyp im Winter meckern, im Sommer meckern. Das Wetter ist es nicht. Ich muss nach Madeira, glaube ich. Ich werde nach Madeira irgendwann müssen, weil da sind es ja angeblich immer so 20 Grad. Damit komme ich klar, so plus minus mit ein bisschen Schwankung.
Das ist doch safe gelogen. Aber das hier, das ist auch, woran soll das denn liegen? An dem Regenwald, den die da haben oder was? Ist doch Cap.
Gehe ich von aus, ja. Wird schon Cap sein. Aber das ist eigentlich der geilste Punkt, ne?
Das ist auch, wie viele Wichser es gibt, die wahrscheinlich genauso ticken. Dieses, boah, nee, ich halte es nicht mehr aus in Deutschland, wirklich. Also, nee, sorry, ich habe jetzt seit 2 Monaten die Sonne nicht mehr gesehen. Und dann aber im Sommer einfach nicht lebensfähig sind. Diese Menschen würden im Sommer alle so viel mehr leiden, als sie das im Winter tun, weil sie ein bisschen wenig Vitamin D3 bekommen. Das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Also ich habe es natürlich auch jetzt schon die letzten Tage, also ich sehe es genauso, dieses Meckern geht auf den Sack. Es ist natürlich genauso wie die ganzen, mein Gott, wir können jetzt die großen 5 machen wieder. Irgendein Celebrity ist gestorben, es schneit das erste Mal, es sind 40 Grad in Deutschland, wenn einen die Leute mit der Insta-Story abfacken. So, und ständig dann jeder einfach dieses, mach ich jetzt? Oh, ich muss das machen, okay, es sind 39 Grad bei mir. Und dann haut man es in die Instagram-Story. Story. Das fuckt natürlich sau ab, aber ich bin auch, es geht einfach nicht klar. Also es ist wirklich, es ist nicht lebenswürdig, was hier passiert. Also man sieht's ja auch, wenn ihr ein, zwei Clips vielleicht auf Instagram oder so im Nachhinein gesehen habt von der Episode. Ich sitze gerade um 7 Uhr, sitze ich in meiner komplett abgedunkelten kleinen Drecksbude. Es sind, mein Thermostat zeigt 29 Grad an, Mann. 29. Man kann nicht vor die Tür gehen. Meinem Hund geht's schlecht. Mir geht's schlecht. Das ist natürlich für ein kleines Kind ist das auch ultra beschissen. Es ist wirklich katastrophal und ich sehne mich so nach diesem Gewitter, was ja heute kommen soll. Und wenn das nicht kommt, werde ich so unfassbar traurig sein. Also da drücke ich alle Daumen, die ich habe.
Ich finde, das Ding ist halt immer diese krasse Hilflosigkeit, mit der man dann so konfrontiert ist. Weil was willst du machen? Ne? Wir hatten es gestern auch, sind ja abends ins Bett gegangen. Es war bullenwarm drin und dann war halt irgendwie normalerweise, was machst du abends? Machst du das Fenster auf und wir haben das Glück, dass wir so eine relativ große Terrassentür haben, wo du halt ganz gut Luft ins Schlafzimmer kriegst. Kannst halt nicht. Es waren halt, als wir ins Bett sind, um 23 Uhr waren es 29 Grad.
Ja.
So. Also keine Option und du sitzt dann hier drin und bist so, ja, was soll ich machen? Es ist drin zu warm, es ist draußen zu warm. Ich bin dann wieder, also ich habe wieder Geschäftsidee gehabt gestern Abend, natürlich. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Million-Dollar-Idee ist, aber ich sag mal so eine 100k-Idee würde ich schon sagen, ist es wahrscheinlich. Und vor allem scaled das sehr gut. Je wärmer wir Menschen diesen Planet werden lassen, glaube ich, wird das, der Absatzmarkt wird größer. Weil ich habe mich dann halt so eingepackt in Coolpacks, ne? Und bei mir ist auf jeden Fall Meta, ich glaube, ich habe das mal gelesen, dass das irgendwie so ein Ding sein soll, oder es ist bei mir Placebo, quasi an die Eier. Also, ne, an die Adduktoren. Ein Kühlpad, das kühlt mich irgendwie noch viel krasser runter als jetzt an den Pulsadern oder im Nacken oder
ja gut, wo man halt sich die Dinger irgendwo Organ. Ganz hinhaut.
Gut, den Zusammenhang hatte ich gar nicht gesehen, aber ja, vielleicht ist das so. Hatte wirklich links, rechts an den Adduktoren so ein Ding und lag hier wie so eine Flunder mit quasi nichts an, rückwärts auf dem Sofa und habe einfach nur versucht zu überleben. Also es war wirklich, es fühlte sich an wie Überlebenskampf. Und in dem Moment natürlich kam mir die Geschäftsidee, ich brauche ein Kühlpack Onesie. Also im Prinzip diese Dinger so ein bisschen so aneinander genäht von mir aus oder so ein Anzug, der die automatisch an die wichtigen Stellen legt quasi, ne? Also du hast zwei vorne für die Adduktoren, da brauchst du halt verschiedene Größen, brauchst irgendwie S, M, L, XL oder so. Vorne an die Adduktoren brauchst du jeweils an den beiden Pulsadern, am Handgelenk brauchst du was. Ich bräuchte wahrscheinlich Nacken und gestern ehrlicherweise noch Stirn. Also irgendwie so ein Konstrukt, was sich einmal rundum in diese scheiß Kühlpacks einpackt, weil das Einzige ist, wo ich das Gefühl hatte, es gibt eine Welt, in der ich durch den Tag komme. Sobald die Dinger halt heiß geworden sind, liegst du da und ölst im Liegen einfach wegen deiner puren Existenz am Schwitzen. Es ist einfach nur unwürdig. Insofern Kühlpack Onesie. And that's the way to go.
Kühlpack Onesie ist krass. Also ich bin gestern einfach immer auf das gute alte Handtuch gegangen, was ich dann einfach einmal komplett nasses Wasser drunter und dann wie so ein Turban die ganze Zeit getragen habe. Das fand ich irgendwie ganz gut. Und die Frage ist ja immer, was macht man mit so Ventilatoren-Geschichten so, ne? Ich finde ja auch der Absatzmarkt in den hiesigen Baumärkten oder Trash-Shops, die es so gibt, für diese 20 bis 40 Euro Ventilatoren, die ja so kacke sind, aber dann trotzdem gekauft werden halt für diese 3 Tage in Deutschland, wo es dann mal wirklich zu heiß ist. Eigentlich bringen die ja auch gar nichts. Ich meine, am Ende wedeln die nur halt ein bisschen heiße Luft irgendwo hin und klar, durch die Bewegung, durch den Windzug kommt es einem vielleicht so ein bisschen so vor, als ob es ja abkühlen könnte. Tut's ja gar nicht. Dann gibt's noch irgendwie diese Taktiken mit, man macht eine Schale kaltes Eiswürfelwasser davor, weil das ist ja tatsächlich kalte Luft dann wäre. Das ist halt so die Geschichte, ne? Und ansonsten ist ja auch wieder Deutschland Technologievorsprung und so. Was ist mit den Klimaanlagen los, ne? Aber da ist halt auch die große Frage, würde sich das irgendwie lohnen? Kann man nachvollziehbar sagen, eigentlich ist ja die urdeutsche Diskussion, holt man sich einen Pool? So, wenn man genug Geld hat, holt man sich so einen scheiß Pool in den Vorgarten und da habe ich letztens auch tatsächlich mal wieder ein Beispiel gesehen von so Leuten, die hatten, das war irgendwo halt in so einer Kleinstadt und die haben sich hinten raus am Garten, da konnte man so schön reingucken, hatten die sich so richtig, ich sag dir, so richtig geschmacklos, aber mit viel Geld hatten die sich einen richtig krassen Garten zusammengebastelt. Also hatten eine fetteste Terrasse, so einen geilen Abgang da so in den Garten rein. Natürlich hing da ein super teures, auch in den Rasen so integriertes, also so reingebuddelt, so ein klassisches Kindertrampolin, wie man es kennt. Dann hatten die wirklich so von diesen asozialen Kackpools so, ne, kennst du ja. Diese blauen Dinger, die du dann auf dem Rasen hast.
Aber diese runden Scheißdinger, die man dann nur so hinstellt. Nee,
in dem Fall viereckig, also Rechteck.
Okay.
So auf jeden Fall. Oder Rechteck jetzt nicht, aber viereckig. Und davon hatten die dann halt aber wirklich die Luxusversion, also es sah trotzdem asozial aus. Und hatten sie das. Und da sage ich, also das ist halt immer das Ding, ne? Es ist asozial, es lohnt sich nicht, es ist aber auch wahnsinnig geil. Also ich weiß immer nicht, wie viele Leute jetzt auch sagen, komm, das war's jetzt hier, Gundula, wir hauen uns jetzt fürs nächste Jahr, hauen wir uns eine Klimaanlage rein. Ab wie vielen Tagen, das ist eigentlich auch eine Lebensbibelfrage, ab wie vielen Tagen Lohnenswertigkeit kann man das wirklich bringen, es zu tun? Weil wir sind uns ja am Ende des Tages eigentlich alle einig, dass es nicht ist, oder?
Du meinst eine Klimaanlage wirklich fürs ganze Haus oder die ganze Wohnung?
Ja, Klimaanlage für die Wohnung im Prinzip. Das gibt's ja nicht. Das ist ja, Amis kommen nach Deutschland und sind erstmal schockiert, hä, was ist das da an diesem Fenster? Warum geht da auf Kipp? Und warum kann man das hier auch komplett aufmachen? Das ist ja so ein krasses Ding. Und die Amis sind alle schockiert, dass wir keine Klimaanlagen haben. So. Es gibt in Deutschland halt auch wirklich, wie viele Tage gibt's seit der Wetteraufzeichnung? Musste Kachelmann fragen. Aber es sind ja, over under sind ja 10 Tage, wo man jetzt wirklich mal eine Klimaanlage brauchen kann.
Pro Jahr mal zum Durchschnitt, ja wahrscheinlich, ne? Also keine Ahnung. Also Pool sehe ich komplett, finde ich auch null affig. Also wenn ich jetzt das Grundstück und Gelände hätte und den Platz und die Kohle hätte, mir da so einen Pool hinzusetzen, also ich würde im Zweifel ein paar Mark mehr ausgeben und mir irgendwas Cooles holen und nicht so ein hinstellbares Kackbecken. Also für mich ist ein Pool eigentlich nur akzeptabel, wenn er in den Boden eingelassen ist. Also Standalone-Pools sind Bullshit. Also es sieht scheiße aus, es ist auch irgendwie nicht geil da reinzukommen, also was hast du denn, diese kleine Leiter, damit du da irgendwie reinkletterst oder dich so unwürdig irgendwie mit deinem Fettwanst über die Kante rollen oder so. Also ein Pool kann ich nur akzeptieren, wenn er einfach als Teil in den Boden eingelassen ist, dann clean oder halt so, keine Ahnung, es machen mittlerweile ja auch viele so Naturteich, ne, in den du dann halt auch reingehen kannst, weil der nicht völlig verbrackt ist oder so. Das finde ich eigentlich geil, also klar, danach musst du duschen, so, weil du bestimmt irgendwie siffig bist, so. Aber das finde ich eigentlich ganz geil, die Vorstellung. Wirklich in so einem ehrlichen Teich neben so drei Freshen, so ein bisschen dich da hinzuhauen und so mal runterzukühlen. Also da bin ich komplett pro. Ich finde Klimaanlage, weiß ich nicht, nee, Alter. Also da müssen wir, ne, das ist alles furchtbar, was wir hier gerade machen, so klimawandeltechnisch und so, und wird immer heißer und ne, keine Frage. Aber jetzt in Deutschland hinzugehen und zu sagen, wir klimatisieren jetzt unsere Häuser für x zigtausend Euro und machen damit das Problem Klimawandel im Zweifel auch nicht besser, weiß ich nicht, ey. Also ich sehe dann immer diese komischen Dystopien, finde ich, wie in Dubai und Co. und allgemein in den Emiraten, wo die halt einfach, also ne, ich meine, gut, wenn man Lebensraum in der Wüste erschließen will, muss man halt alles klimatisieren, wo die halt einfach sagen, mehr oder weniger Simpsons-Style, wir bauen so eine Kuppe über die menschliche Zivilisation und klimatisieren das Scheißding runter.
Das ist geisteskrank,
also wo du so ganze Städte klimatisierst, das ist halt einfach so. Das ist ja völlig absurd, ne? Also ich verstehe das schon, dass über 50 Grad irgendwie lebenswertes Leben ein bisschen schwierig ist. Ja. Aber ich meine, im Zweifel akzeptiere halt, dass eine Wüste kein fucking Lebensraum für einen Menschen ist, Alter. Dann geh halt woanders hin.
Das ist der Testballon für, wenn wir als Menschheit ein bisschen kreativer werden müssen und schauen müssen, wo dann am Ende wirklich jetzt noch Lebensraum ist für alle.
Wortmeldung. Also, ja, Wortmeldung. Ich habe gestern angefangen, Jeff Bezos /Amazon-Doku auf Arte in der Mediathek, glaube ich, zu gucken. Und die geht irgendwie mehr oder weniger los damit, dass halt, also ganz viele so Kindheits- oder Jugendeinblicke, wie, ne, der Werdegang von deines Ex-Chefs im Prinzip, oder noch Chefs im Prinzip, nach wie vor. Wir haben das länger nicht betont, aber ist ja dein Chef, also Chef.
Mein Eifertal,
der halt, ja, genau, der so ein bisschen, also ne, wie der früher schon getickt hat und so, und der hatte anscheinend irgendwie in so einem Schulabschlussbuch oder was auch immer, wo eigentlich jeder normale Mensch irgendeinen anzüglichen Pimmelwitz reinschreibt, hat er schon wieder, weiß ich nicht, die große Weltrevolution und meine Vision und was weiß ich. Und hat irgendwie so sinngemäß geschrieben, ja, wenn die Menschheit immer wächst und so und keine Ahnung, wir immer mehr werden, dann gibt's irgendwann keinen Platz mehr, dann wird der natürliche Lebensraum des Menschen wird im All sein. So, und das war halt damals so sein Statement, und dann wird er halt von heute zitiert und sieht das immer noch so, und dann siehst du ja diese ganzen Raumfahrtdinger, und dann hat er halt letztens irgendein Modell da gepitcht, wo du wirklich, also es ist wie in so einem, hast du Don't Look Up geguckt bestimmt, ne?
Habe ich.
Ja. Es geht einfach, also es geht komplett in diese Richtung. Es ist wirklich, da sitzen so ein Haufen absoluter Megalomaniacs, so Gruus von hier Despicable Me oder wie das heißt da mit den kleinen Minions, so, ne, der den Mond klauen will, und das ist einfach, so sind die. Die denken so, ja, dann fliegen wir hoch und dann bauen wir da so im Prinzip klimatisierte Kolonien. Also der Pitch ist im Prinzip so ein, wie in so einer Riesenkuppel, eine künstliche Schwerkraft anzulegen, technologisch, weil Menschen brauchen Schwerkraft, um irgendwo anders zu leben, und dann da einen neuen Lebensraum für die Menschen zu erschließen. Und dann pitcht er dir so als, ich werde die Welt verändern, ich werde in die Geschichte unserer Spezies eingehen, als der den Lebensraum Weltall für uns erschlossen hat. Und aus meiner POV sitzt jeder normale Mensch hier am Schreibtisch und denkt so, Junge, lauf mal richtig mit dem Kopf gegen die Wand, vielleicht hilft das. Also, so, vielleicht kannst du da mal wieder was gerade rücken. So, was ist denn mit euch allen, ne? Ich finde das wirklich faszinierend, was bei diesen ganzen Tech-Groups da so losgeht. Die drehen alle völlig am Reifen, ey.
Ja, der Druck ist halt auch hoch, Mensch. Mit das Fernduell zwischen Elon Musk und Jeff Bezos und so. Und alle haben sich jetzt irgendwie da sehr, sehr drauf versteift auf so Thema Weltraum und da halt wirklich der absolute Macher zu sein. Die eigene Welt reicht nicht mehr. Die ist ja eh bald am Arsch, das wissen wir alle. Aber da müssen wir halt gucken, wo wir die ganze weite Geschichte weiter. Aber ich werde meine Bucks immer auf Jeff Bezos setzen. Also ich bin natürlich inzwischen anti-Elon Musk und bin sehr, sehr pro Jeff Bezos. Der Mann macht
nahezu alles richtig. Man hat von Zaki, hat man lange nicht, also habe ich lange nichts gehört. Der ist so ein bisschen, ne, der läuft so ein bisschen unterm Radar, weil er, glaube ich, einfach beim absoluten Verfall von Elon zuguckt und ne, dein Freund Jeff jetzt mit seiner, ich heirate für 50 Millionen irgendwo in Venedig oder wo das war und flieg im Prinzip, keine Ahnung, 700 Privatjets so ne, quer aus der Welt ein, um zu heiraten und so. Und seine Gattin, die da wirklich, also glaube ich, bei der Auswahl, die hat, glaube ich, den plastischen Chirurgen so auf Dr. Lip einfach, wer hat den ersten Termin frei. Ich glaube, das war einfach so ein Ding. Suchfilter heute oder morgen, muss schnell gehen. Komm, ja, was hat der? 3,9 Sterne? Egal. Es ist dringend. So, Notfall und dann einmal ab dafür. Also so richtig heile, würde ich sagen, ist dein Chef da obenrum auch nicht, aber wahrscheinlich ist er der Einäugige unter den
schwersten. Kleine Midlife-Crisis gehabt zum dritten Mal vielleicht. Das ist doch, Mensch, geht da mal nicht so hart mit ins Gericht. Aber es ist schon, also um mal das Thema jetzt hier auch Wetter und so vielleicht abzurappen, das ist ja, also bei allen Späßen, die ich ja auch die letzten Jahre immer wieder gemacht habe, und ich finde es auch wirklich ein toller Running Gag mit dem guten alten Diesel und dass man sich vielleicht nochmal so ein Golf GTI 5er nochmal holen soll und so weiter, weil es ja auch die letzte Zeit halt, die letzten Jahre war es ja auch oft, dachte man sich so, hey, wo ist der Sommer? Und es war ja auch die letzten Wochen wieder so, wo man sich eigentlich so ein bisschen gefragt hat, wo ist denn dieser sogenannte Sommer so, ne? Also ich hatte irgendwie, also ich habe nie gemeckert, weil ich hatte genug Zeit mit Sonne und dann irgendwie ein paar Tage, die dann auch geil waren. Natürlich gut, dann war ich mal da, da war gutes Wetter, dann bin ich wieder dahin gereist, da war gutes Wetter. Deswegen hat das so für mich gepasst, aber ich kann ja da jeden anderen wieder verstehen. Aber so jetzt rein klimawandeltechnisch ist es ja, wie gesagt, wenn das Grundproblem wäre und wir sind jetzt alles einfach egozentrische Bastarde, die sagen, ja gut, dann erwärmt sich's halt um 0,5 Grad in den nächsten paar Jahren. Das ist ja überhaupt kein Problem so. Dann ist im Zweifel ein bisschen wärmer. Top, nehmen wir. Wir sind ja in Deutschland schon, weil alle auswandern, aber es sind ja einfach diese Klimaextreme, die uns alle das Leben ruinieren. Also dieses von kalt zu Hagel zu, das Wetter kommt überhaupt nicht mehr klar und wenn es zweimal warm ist, dann gibt es wieder ein Gewitter, was sonst was da kommt. Und was jetzt hier, also dieses wieder zu springen von kein Sommer wochenlang zu, wir sind uns alle einig, das Leben ist nicht mehr aushaltbar, dann wieder zu 24 Grad, dann wahrscheinlich wieder zu 3 Wochen Regen, da sollten wir uns wahrscheinlich einig sein, dass es das dann auch nicht so ganz ist für das Leben.
Ich zitiere zu dem Thema einen großen Denker unserer Zeit, du wirst ihn nicht kennen, den aktuellen FDP-Chef Christian Dürr, der tatsächlich Dürr heißt, was irgendwie haha, ein bisschen witzig ist wegen Wortspiel und so, der dazu gestern getweetet hat, sinngemäß, früher haben wir dazu schönes Wetter genannt. Und da muss man wirklich sagen, das ist eine geistige Bankrotterklärung, die mir wirklich, die mir wirklich körperliche Schmerzen macht. Bevor wir das Thema abrappen, müssen wir es leider mit Fakt oder Fiktion abrappen, weil ich habe eine Rubrik vorbereitet und sie ist natürlich nochmal im Hitzewellen-Spezial, würde RTL wahrscheinlich sagen. Also bei RTL Punkt 12 würde man sagen, wir machen quasi einen Brennpunkt im Hitzewellen-Spezial und danach können wir das Thema Wetter gerne zu den Akten legen und zu den schöneren Dingen des Lebens kommen. Du müsstest mir den Einspieler geben und müsstest mir auch sagen, wann er vorbei ist wahrscheinlich, weil ich es nicht höre. Vielleicht erklärst du in dem Fall einfach nochmal kurz, wie das funktioniert.
Du kannst gleich einfach loslegen, weil den Einspieler muss ich auf jeden Fall im Nachhinein raushauen, aber ich gebe jetzt mal wirklich alles, weil mein Gehirn ist seit 48 Stunden im absoluten Delirium. Ich weiß immer noch nicht, ob Mömmling da auch noch eine Teilschuld dran hat, aber ich funktioniere einfach nicht, Freunde, deswegen ich versuche mein Bestes. Fakt oder Fiktion? Ich denke jetzt mal nach der Einleitung, dass Arne mir wahrscheinlich auch Wetter-related oder vielleicht Hitze-related irgendwelche Fakten, potenzielle Fakten vorbereitet hat, denn das Gleiche kann natürlich auch absolut Fiktion sein. Das ist meine Aufgabe, zu erkennen, ob die Aussage von Arne wahrheitsgemäß ist oder nicht. Ich denke mal, er hat 3 bis 5 Dinger vorbereitet und dann schaue ich mal, ob ich einen vielleicht hinbekomme. Das ist mein persönliches Ziel. Denk dir den Einspieler und dann kannst du loslegen.
Ist es Fakt oder ist Fiktion? Wissenschaft, die Emotion. Groß und klein, ihr seid dabei. Ein hartes Spiel macht euch frei. Fakt oder Fiktion?
Ich mag's, dass du an diesem frühen Morgen schon so eine Ambition an den Tag legst. Also einer aus 5 ist das Ziel. Ich habe dir tatsächlich 5 vorbereitet. Ja, es ist Hitzewellen, Wetter-related. Das Schöne ist ja, du kannst im Prinzip, kannst du deine wie auch immer, ich gebe dir heute, sagen wir mal so, 94er IQ, würde ich sagen, hast du heute. Der reicht. Also du kannst ja einfach raten. Das Schöne ist, du kannst bei jeder Frage raten. Also ne,
mit Fidi sollte ich schon zwei hinbekommen. Fidi
kriegst du zwei hin. Also schneller Durchlauf, Fakt oder Fiktion, here we go. Nummer 1, Aussage Nummer 1, entweder ist sie Fakt oder Fiktion. Die Sorte Pistazie ist in den Top 5 der meistverkauften Eissorten Europas. Fakt oder Fiktion?
Muss eigentlich, ne? Weil ich sag ehrlich, Pistazie ist für mich properly rated. Also muss man wirklich sagen, wir hatten ja das Problem. Ich finde auch gut, dass wir es langsam wieder schaffen, Pistazie von diesem Dubai-Ding zu trennen. So.
Ja, fair.
Weil wir hatten ja natürlich Dubai-Schokolade, der ultimative Hype. Hast du das eigentlich jemals mal probiert? Also gut,
nein,
vegan
nicht,
und so wahrscheinlich
Alter.
Eh nicht.
Nee.
Aber es gibt's ja wahrscheinlich
nein.
vegan. So, das war
ja das Ding. Wenn es das vegan geben würde, das habe ich einfach, also allein gar nicht wegen der Schokolade, aber aufgrund dieses absolut absurden Hypes, dass Leute sich da irgendwo anstellen für eine scheiß Schokolade, habe ich es einfach boykottiert.
Ja, das finde ich auch vernünftig, aber trotzdem, deswegen, darauf will ich ja hinaus, wir sind uns ja alle einig, dass Pistazie schon einfach wirklich goated ist. Also ich liebe ja auch die Nuss an sich, ich liebe die Experience, das da draus zu piddeln, das ist für mich auch wirklich, aber ich weiß nicht, ob ich auf die 1 gehe wegen Versatilität der Nuss, aber es ist mit Sicherheit eine Top-3-Nuss und ich finde, dass sie so für Eis wahnsinnig gut funktioniert. Es gibt auch einen kleinen Tipp, aber kauft's mir nicht weg, ihr Bastarde. Es gab wieder bei Penny, gab es letzte Woche hier wieder Food for Future vegane Aktion. Da gab es wirklich sehr, sehr viele nice Produkte wieder, die man kaufen konnte. Und die hatten im Zuge dessen, hatten sie auch so ein veganes Pistazieneis, was so eigentlich, das war noch nicht mal so schlimm, so von den Werten und so, ne? Aber das hat auch so lecker geschmeckt, Mann, Alter.
Ja, geil.
So Pistazieneis, das ist ein Träumchen. Deswegen, ich glaube, Deutschland hat langsam die Transition eingeleitet. Die Frage ist eigentlich nur, reicht das natürlich, um die gute alte Vanille, das Stracciatella und so weiter abzulösen, Kirsch Amarena. Aber ich sage, ja, die Pistazie hat einen kometenhaften Anstieg im Ice Game und ist deswegen jetzt schon in der Top 5 und wird perspektivisch in die Top 3 hervorschnellen.
Da kannst du dir ein ehrliches, schönes, kleines Bing einblenden im Nachhinein. Das ist nämlich richtig. Ich fand es tatsächlich erstaunlich. Also erstmal plus 1 zu deiner Liebeserklärung an die Pistazie, vor allem an das Pistazien-Eis. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich auf Teneriffa habe ich einmal gesündigt und eine Kugel oder zwei Kugeln nicht veganes Pistazien-Eis gegessen. Und ich sag's dir ehrlich, also
hat
das
sich
war
gelohnt.
Eine Revolution. Es war unglaublich. Es war wirklich unglaublich. Es war die beste Kugel Eis meines Lebens. Also es war
krass.
Es war Wahnsinn. Mich hat's überrascht, weil ich dachte schon, dass so die Klassiker dann sich irgendwie da durchsetzen, ne? Vanille, Schoko, Erdbeer und Co. Ich hätte gedacht, es reicht nicht ganz, aber tatsächlich, also jetzt, ne, große Klammer, da ist jetzt keine große wissenschaftliche Studie dahinter, sondern man sammelt so ein bisschen ein paar verschiedene Quellen zusammen. Vor allem fragt man halt irgendwie in Umfragen ab, was sind eure Bestseller und so. Und dann wird das mehr oder weniger hochgerechnet. Aber ja, also Stand jetzt ist Pistazie auf Platz 4 europaweit. Also Platz 1 Vanille, ne, wird einen nicht überraschen. Platz 2 Schokolade, 3 Erdbeere. Dann kommt die Pistazie.
Schokolade und Erdbeere,
ja,
verstehe ich gar nicht.
Dumm.
Ne?
Es ist dumm, wirklich.
Verstehe
dumm.
Also, ich nicht. Bei so vielen guten Geschmäckern, wie man ernsthaft noch, also Schokolade gebe ich euch, wenn es jetzt nicht diese generische Schokolade ist, sondern wirklich irgendwie so eine richtig geile dunkle oder halt eine Schokolade mit einem richtigen Geschmack. So, du weißt, was ich meine.
Ja.
Dann sage ich
ja.
Erdbeere, meinetwegen, wenn das jetzt wirklich so ein super frisches, geiles Sorbet ist und du es noch schaffst, diese Säure der Erdbeere in das Eis zu bekommen.
Was es nie ist.
So,
way,
und
es
ist
nie, einfach nie ist.
Es ist einfach nur süß und kacke. Es schmeckt halt so wie schlechte Erdbeeren schmecken, wenn sie noch gesüßt wurden. So, weißt du? Und das ist halt, deswegen geht das nicht in meinen Kopf, wie das in der Top 3 sein kann, bei allen geilen Geschmäckern, die es da gibt. Gib mir mal deine Eisbestellung gerade mal. Also auch so Becher Waffel. Du kannst doch meinetwegen, also, schalt den veganen Kopf einfach aus. Oder stell dir vor, das ist einfach alles, was du dir, deine ganzen Gelüste gibt's auch in vegan. Mach mal deine Eisbestellung.
Okay.
Und auch bitte ehrlich sein bei der Menge, mein Freund.
Ja,
du musst
ja,
jetzt nicht
grade,
Ideen machen, ich schnall gerade meinen Gürtel enger. Wenn es 17 Kugeln sind, dann sind es 17.
Wollte ich gerade. Also, ne, für mich gibt es nur eine richtige Anzahl an Kugeln, obwohl man berücksichtigen muss, es gibt ja Läden, da kriegst du wirklich, also kriegst du geisteskranke Kugeln, die spachteln dir da wirklich, also so richtig was drauf, und es gibt so Läden, wo du denkst so, Digga, fick dich, Alter, dafür jetzt irgendwie 2,50 für eine Kugel, für diesen kleinen Klecks, so. Sagen wir mal, average Kugeln, man nimmt 3. Man nimmt nicht weniger als 3, man nimmt auch nicht mehr als 3. Nimm nicht mehr als 3. So, das ist wild. So, und nimm aber auch nicht weniger, weil im Normalfall gibt es so viel Auswahl, dass du locker 3 richtig geile Sachen gehen kannst. So. Bei mir ist eigentlich immer das Gleiche. Ich gehe eine Nuss, also ich würde Pistazie oder vielleicht sogar Haselnuss, finde ich auch relativ geil. Das ist nämlich tatsächlich die 5 hier im Europa-Ranking. Das ist Haselnuss die 5. Ich würde wahrscheinlich so Pistazie gehen. Ich würde immer vegan oder unvegan, ich würde ein geiles Sorbet gehen. Also entweder Himbeer oder Mango oder Maracuja oder irgendwas richtig krass Fruchtiges, aber was Leichtes, auch als Kontrast zu dem ja in der Regel sehr schweren, ne, sehr schweren Nusseis. So, das hat ja dann schon eher so ein bisschen... bisschen Dampf. Und ich habe so eine ganz komische Liebe zu so Joghurt-Mix-Eisen. Also so Joghurt-Cassis oder so, oder wie die immer heißen, ne? Das finde ich extrem geil.
Du so
ich
hatte, hast du Frozen-Joghurt mal ausprobiert? Das ist ja voll
ja, es ist goated, ja. Ich bin Frozen-Joghurt mit Beinen. Also ich, da könnte ich komplett reingehen. Das finde ich komplett geil, weil ich ja eh so, ich bin ja Joghurt-Cornichon, so. Von daher würde ich immer in so eine Richtung gehen. Ich hatte früher auch mal eine Phase, wo ich so, aber es auch, also das war wirklich eine Phase, wo ich im Nachhinein auf mich gucke und denke, du affektierter Dulli. Da habe ich dann so angefangen, so Kaffee-related Eis zu essen, ne? Also so diese ganzen Mokka und wie das alles heißt, was so. Ich fand's damals schon nicht geil, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist so ein Ding jetzt, ne? Also finde ich overrated, von daher gehe ich, ich gehe immer eine Frucht, eine Nuss und dann, je nachdem, was es gibt, meistens irgendwas wie Joghurt mit irgendeiner anderen Frucht drin. Und dann bin ich ein glücklicher Mensch. Natürlich im Becher. Scheiß auf die Waffeln, Alter. Wirklich. Also albern. Ich will auch nicht, dass ihr mir so eine Waffel da oben reinsteckt. Das ist ja auch immer, ich sag mal, ja bitte im Becher ohne Waffel, so. Dann verstehen sie erstmal, okay, Becher, verstehe ich, ich mache das Ding jetzt nicht in diese Waffel. Dann drehen sie sich um, machen diese drei Kugeln rein und wichsen mir so eine große Waffel um.
Ja, da denke ich mir immer schon so, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also das ist jetzt ein bisschen viel verlangt, weil können die jetzt auch nicht, also das darf man eigentlich nicht verlangen. Aber sagen wir mal so, da geht jetzt so ein Bre wie einer von uns beiden, geht an deinen Counter und bestellt sich ein Eis. So, was ich damit meine ist, so rein von der Optik her, wäre das eigentlich schon der erste Tell, dieser Bre könnte eventuell ein Veganer sein. So,
man
du
kann
weißt,
die Veganität vermuten, ja, ja,
genau.
Absolut. Ja.
Dann gehst du dahin, guckst da alles so durch, du scannst auch, du verhältst dich anders als andere. So, ja, du fragst stimmt. Im Zweifel sogar nochmal, sind die Sorbets alle vegan? Ne, und dann kommt so, ja, ja, alles gut, ist nichts drin, keine Sorge, kannst sogar noch hier die, kannst noch Mokka-Schokolade nehmen, falls du zwischenzeitlich eine schwierige Phase in deinem Leben hattest und dann machst du das, bestellst offensichtlich, ich finde dein Call übrigens gut, ich bin auch bei 3 Kugeln, wobei ich das mit der Waffel sehe ich zu hart, ich bin eigentlich ein Waffel-Fan, wenn sie denn vegan wäre,
ja,
so, aber dann bestellst du 3 Kugeln in einem Becher, in einem Becher, Freunde. Und dann wollen sie nett sein, aber ich glaube auch ehrlich, ist ein Reflex. Ich glaube, es ist ja, ein Reflex, dass dann am Ende halt diese scheiß Waffel kommt, oben rein und dann stehst du da so. Ja super, jetzt hast du, wenn ich jetzt wirklich ein ganz doller Idiot wäre, würde ich sagen, du hast mir mein Eis kontaminiert. Ich könnte jetzt sagen, so, hier, das ist jetzt nicht mehr vegan, mach mir ein neues. Mache ich natürlich nie und gebe die Waffel dann einfach immer im Zweifel weiter an eine Person, die es verwerten kann. Aber das ist schon, das ist tough, ja.
Ja, bin ich total bei dir. Also wenn dir jemand ausreichend Anlässe gibt zu vermuten, dass er oder sie vegan sein könnte, und sind wir mal ehrlich, bei einem Großteil der Menschen sieht man das schon. Also ich hatte letztens wieder so einen Moment, wo es für mich so offensichtlich war, als das Thema dann auf den Tisch kam, so, dann fragt halt einmal mehr. Aber ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Es ist ja genauso wie an der Supermarktkasse, es ist ja nur noch Reflex, ne? Muss man darauf achten. Es ist ja völlig egal, was du an der Supermarktkasse oder wo auch immer, was du so zur Verabschiedung sagst. Also ob du sagst, schönes Wochenende, ob du sagst, danke gleichfalls oder was. Die sagen immer das Gleiche und es passt auch nie zu dem, was man selber gesagt hat, weil die einfach eine Phrase haben. Und das ist auch fein, ne? Die sagen halt immer danke gleichfalls. Es ist völlig, egal, was du sagst. Also selbst wenn du einfach sagst, tschüss, sagen die danke gleichfalls. Also weil es einfach so komplett automatisiert ist und so durchläuft. Insofern, um zurück auf das Eis zu kommen, sind wir uns einig. Tatsächlich vor allem die Pistazie durch Italien natürlich, da ist es die 1.
Ja.
Und in Frankreich ist es die 3. Dadurch hat es das in die Top 5 geschafft. Denn in Deutschland tatsächlich nicht. Da hattest du einen guten Riecher. Vanille die 1, Haselnuss die 2 und dann wahrscheinlich wirklich
wir
als eines der wenigen
Haselnuss.
Länder.
Ich liebe sie auch, so, aber ne? Wir lieben unsere Haselnuss irgendwie.
Ist so. Ja, da sind wir traditionell. Ne? Die Pistazie ist zu fancy. Die Pistazie ist ja eigentlich die coole
also,
Haselnuss.
Ich wollte gerade sagen, die Haselnuss wird eigentlich komplett, du musst kein Haselnuss mehr essen, weil es gibt die Pistazie. Das
es
ist jetzt auch nichts, wo ich sage, man matcht es zusammen. Nein, bevor du einmal
Haselnuss
und einmal Pistazie nimmst, bestellst du zweimal Pistazie.
Ja, es ist die bessere Haselnuss, so ist es. Und tatsächlich in Deutschland, hast du vorhin auch schon genannt, warum auch immer, also früher habe ich es auch gegessen als Kind, auf Platz 3 Stracciatella. Oder wie die
es
deutsche Frau
so
bei der Bestellung sagt, Stracciatella, Stracciatella, also da gibt es, da haben wir alles schon gehört, ist ein solides Eis.
Es ist ein sehr
in Deutschland
solides
nicht.
Eis.
Gut, dann hast du dir schon mal mit deinem 94er IQ den ersten Punkt gesammelt, das war sehr gut. Jetzt gucken wir mal, ob du dranbleiben kannst. Aussage Nummer 2, im Hitzewellen-Spezial. Ich liebe das, das so dullihaft zu sagen, wie so ein RTL-Reporter. In einem Standard-Hallenbadbecken. Ich kann dir gleich noch sagen, welche Maße das hat, wie viel Liter Wasser da drin sind. Aber so dieses klassische Hallenbad-Schwimmbecken, was man so vor Augen hat, sind mehr als 100 Liter Pisse enthalten im Durchschnitt.
Oh mein Gott.
Die Maße, wenn du sie hören willst, die Maße sind 25 mal 10 Meter mit 3 Meter Tiefe. Also dieses klassische 25 Meter Becken, 10 Meter breit, 3 Meter tief.
Ob das jetzt normal ist, können wir darüber diskutieren, aber gut. Es ist halt eine kurze Bahn, ja.
Damit du es vor Augen hast, einmal, du hast ja das olympische Wasserbecken wahrscheinlich vor Augen, es ist ungefähr ein Drittel davon. Also etwa ein Drittel eines olympischen Beckens, es hat 830.000 Liter Wasser. Und die Aussage ist, von diesen 830.000 Litern sind 100 Liter Pisse im Schnitt. Ist das Fakt oder Fiktion?
830.000 und 100 davon Pisse. Das ist prozentual, denke ich, in einem nicht unrealistischen Bereich. Ich frage mich, wie das immer damit läuft, weil wir sind jetzt ja, also es passiert ja. Es passiert definitiv, die Leute lassen da einfach los. So, sind wir jetzt in so einem Hallenbad, die Leute gehen da wirklich schwimmen Szenario oder sind wir eher in so einem Freibad, die Leute planschen nur?
Ja, eher zweiteres. Also es ist jetzt kein Hardcore-Sportschwimmbecken, es ist ein normales Casual-Hallenbad, Freizeitbad.
Dann muss ich es mir jetzt ja so erschließen, über 100 Liter. Also, das würde bedeuten, ich würde sagen, wenn man wirklich loslässt im Schwimmbad, bei mir wäre es mehr, bei, ich sag mal, dem Durchschnittsmenschen rechnen wir mit 250 Milliliter Pisse pro, ich jag da jetzt rein. Das heißt, wir brauchen 4 Menschen, die da reinjagen, dann haben wir einen Liter und das ganze Szenario brauchen wir dann eventuell nochmal, also 400 Menschen, die das tun, um 100 Liter Pisse da reinzuhauen. Und also Chlor nimmt ja nichts davon weg, oder? Es ist ja immer noch drin, es sorgt nur dafür, dass es nicht schlimm ist, oder?
Ja, genau. Also es ist nach wie vor nachweisbar, es ist halt einfach, genau, es riecht nicht mehr so oder keine Ahnung. Oder
ja, dann, also die Mathematik checkt für mich komplett aus. Als ob du nicht hier, wenn ich an meine Schwimmbad-Odysseen denke, als man dann irgendwie früher auch während des Studiums da, keine Ahnung, hier am Stadion da ins Freibad gegangen ist. Die Freibäder sind ja auch alle so unfassbar asozial, Mann. Es ist ja, ich weiß nicht, Assis werden einfach von Wasser angelockt. Das ist irgendwie so ein Gremlin-Ding. 100% werden 400 Personen am Tag in so ein Becken reinjagen und du hast auf jeden Fall mehr als 100 Liter Pisse drin. Ja, ist ein Fakt.
Das ist leider falsch. Also du bist es sehr gut angegangen. Grundsätzlich richtiger Ansatz, aber du hast ein bisschen überschätzt, zumindest laut Studien. Und dazu gibt es tatsächlich Studien, wie viel das einzelne Individuum dann so reinpisst. Denn die meisten Studien kommen auf so eine Menge von 30 bis 80 Milliliter pro Person, die man dazu beiträgt. Dazu gehören eher im Durchschnitt natürlich. Ne? Es gibt ja schon auch Leute, die jetzt nicht ins Hallenbad pissen. So, da sind welche dabei. Dann gibt es wahrscheinlich auch Leute, die da wirklich einen halben Liter reinjagen, wobei ich da wirklich sagen würde, mach nicht. Also so ein bisschen was irgendwie kurz raus muss. Okay, ja, haben wir noch so ein bisschen Verständnis
für. Ich gebe dir recht, warte, du hast in dem Sinne recht. Ich war jetzt so voll in diesem, muss richtig toll pinkeln Szenario und eigentlich ist es ja eher so, man lässt kurz raus. Weil es kommt einem ja schon, man fühlt sich ja schlecht, wenn man sich da jetzt hinstellt und da jetzt wirklich eine halbe Minute aktiv pinkelt. Das will man ja auch nicht.
Wir sind uns doch einig, dass man keine volle Portion ins Schwimmbad pisst.
Ja, das also, ist recht. Das
ich bitte darum. Insofern 30 bis 80 Milliliter pro Person, wo du dann am Ende rauskommst, sind etwa 75 Liter, die man in so einem Becken wohl nachweisen kann. Also ein bisschen weniger als die 100 oder umgerechnet 0,009%. Dazu als Relation, wenn man sich vorstellen kann, es ist ungefähr ein Teelöffel voll in einer durchschnittlichen Badewanne. Also so viel Pisse findet man im Durchschnitt auf die Menge hochgerechnet. Finde ich vertretbar, ehrlich gesagt. Finde ich nicht,
das
wo man sich jetzt,
das schreckt
wo
mich
man
nicht
sich
ab.
Irgendwie, nö, finde ich auch. Also macht weiter. Meine Zusammenfassung wäre so, so kann es weitergehen.
Ja.
Also das ist tolerabel, finde ich in Ordnung.
Finde ich auch. Okay.
50-50,
shit.
1-1, völlig in Ordnung. Dritte Aussage. Wespen, die wir alle hassen, sind im September aggressiver als im Juni. Fakt oder Fiktion? Wespen sind aggressiver im September als im Juni.
Ja. Also das würde ich mir jetzt direkt mal so herleiten wollen, dass Wespen ja auch, also gibt es die im Winter noch so richtig? Oder machen die Winterschlaf? Weil die sind ja
die sterben
eigentlich
schon
nicht mehr so richtig am Start. Die sind alle weg, ne?
Ja.
Wie funktioniert das eigentlich?
Alle,
die sterben alle und kommen dann alle wieder? Warum kommen die alle wieder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Also haben die irgendwie ihre Eier vorher irgendwo geparkt, damit sie dann 4-5 Monate später wieder spawnen? Also ich bei mir ist jetzt gerade die Selbstverständlichkeit, dass die alle wieder zurückkommen, ist so ein bisschen komisch.
Der Kreislauf der Wespe, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, müsste ich nachreichen, habe ich mich damit befasst.
Okay, dann würde ich, also ich habe da keine eigenen Erfahrungen zu, ich habe das Gefühl... Eigentlich Wespen, früher war das dann echt immer schon scheiße, da denke ich immer so an diese Hochsommerzeiten, wenn man dann auch mal versucht hat, irgendwie draußen zu grillen und diese Wespen haben einfach nur so heftig abgefuckt, weil die einfach Auge auf alles gemacht haben. Ich würde es mir jetzt aber trotzdem herleiten in dem Sinne, ich habe die Analogie zur guten alten Kerze, die ja auch, bevor sie ausbrennt, ein letztes Mal so richtig doll lodert. So, das ist ja so ein
Kammerflimmern der Wespe.
Kammerflimmern, okay. Genau, das gibt's ja in ganz vielen Bereichen. Und deswegen sage ich auch, dass die Wespe vielleicht sogar irgendwo im dunkelsten Wespenkämmerchen, realisierend, dass es bald vorbei ist, aber ist ja nicht schlimm, die spawnen ja bald wieder, warum auch immer. Die werden doch alle immer wiedergeboren, scheinbar. Oder ist, was ist da eigentlich los? Sind das alles mal neue Wespen? Oder ist das die identische Wespe? Die nochmal eine neue Chance bekommt.
Die machen ja nicht wie so ein Braunbär-Winterschlaf.
Haben die Wespen Wiedergeburt?
Die hinduistischen Wespen, ja, die anderen nicht. Also, weiß ich nicht, wenn die alle noch konvertieren irgendwann, das müssen ja neue Wespen sein. Das kann ja nicht die gleiche sein.
Also ich glaube, die realisieren, ich glaube, dass dann die Kälte im September, die macht dann auch was mit denen. Das wird irgendwie biochemisch, wird das was irgendwie in deren Zusammensetzung. Chitin wird auch eine Rolle spielen, glaube ich. Das ist dieser Panzer. Dann merken die irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Die werden unruhig. Die kriegen dann nochmal dieses Bedürfnis, sich verteidigen zu müssen oder irgendwas zu tun. Deswegen, und dann gehen sie ja tot, was ja scheinbar nicht schlimm ist. Und deswegen sage ich, ja, sie sind da am aggressivsten, ja.
Ich grade dich ab auf ein 104er IQ. Also diese Antwort hat dir gerade 10 IQ-Punkte für den Tag gebracht. Das ist tatsächlich richtig. Also nicht 1000% richtig, aber im Grundsatz absolut richtig. Also man kann tatsächlich messen, dass Wespen im Hochsommer, also so Juni, Juli, sind sie eher chillig unterwegs, weil die halt so mit Nestbau, Futtersuche für ihre Larven und so, die verteidigen die Nester. Das heißt, die haben andere Prioritäten. Die sind beschäftigt und haben keine Zeit, dir noch auf den Sack zu gehen mit deiner Limo oder deinem Kuchen oder so. Und dann Richtung August, September legen die Königinnen keine Eier mehr und das Nest stirbt so langsam weg. Das heißt, die sind arbeitslos. Also die sind quasi, die haben viel Zeit, wie Arno Dübel in besten Jahren, Gott hab ihn selig, haben keine Aufgabe mehr und sind halt wirklich so ein bisschen planlos, fliegen die durch die Gegend und suchen dann halt Nahrung für sich selber. Vorher suchen die quasi proteinreiche Nahrung für ihre Larven, also irgendwelche Insekten oder so versuchen die zu fangen. Und dann sind die halt einfach so, ja gut, jetzt kann ich mir gönnen, so, jetzt bin ich im Bulk, so, jetzt gehe ich auf Zucker. Das heißt, sie suchen dann nicht mehr groß Insekten, sondern einfach Zucker. Und dementsprechend wirkt das aggressiver, weil sie halt näher an den Menschen kommen und ein bisschen abgefuckter sind. Und tatsächlich, das hast du sogar gesagt, weil sie älter sind und teilweise natürlich schon krank oder einfach ein bisschen grundsätzlich gestresster vom Leben, also gezeichnet vom Leben, vom anstrengenden Sommer, sind die reizbarer und unberechenbarer und deswegen fucken die einen einfach im Spätsommer mehr ab als im Hochsommer. Insofern hast du es sehr gut gemacht. Also Fakt war richtig.
2-1. Geil, Mann. Da fühle ich mich gut. Komm, einen muss ich noch durchbringen, dann bin ich zufrieden.
Einen brauchst du noch. Das sind auch zwei, wo du wirklich, davon kriegst du einen hin, glaube ich. Das sind mehr oder weniger One-Liner. Aussage Nummer 4 zum Thema Hitzewellen-Spezial. In Kuwait werden staatliche Thermometer manipuliert, um zu verhindern, dass man den Menschen hitzefrei gewähren muss. Fakt oder Fiktion?
Gott, das ist ja jetzt schon wieder, also... Ich will immer nicht so auf dieses Reverse Psychology oder sonst was gehen oder die Frage analysieren
ist,
und dann wieder.
Es ist legitim.
Aber das ist schon wieder ein Szenario. Kommt man da drauf, wenn es tatsächlich nicht ein Fakt ist? Weil, Kuwait, ich bin ja jetzt natürlich jetzt auch kein Experte, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da mit Sicherheit bei den Arbeitsbedingungen eventuell das ein oder andere Defizit da ist. In Kuwait ist es mit Sicherheit auch schweineheiß immer mal wieder. Oder ist es vielleicht Fiktion, weil es da einfach überhaupt keine Regelung gibt für hitzefrei? Jetzt habe ich mir gerade selber ein Bein gestellt, ne? Ja, ich krieg keinen Tipp, ne? Ich sage, das wird so, du wirst darüber gestolpert sein, weil du hast mal geguckt, hitzefrei, wie sind die Regelungen eigentlich in Deutschland? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Regelungen sind. Also ich glaube, in der Schule ist irgendwann ab 35 Grad, ist dann kritisch. Dann Arbeitgeber, müssen die überhaupt hitzefrei in irgendeiner Form geben?
Ja, also man muss irgendwie ab einer bestimmten Innentemperatur, also man muss eine gewisse maximale Innentemperatur gewährleisten als Arbeitgeber oder sonst Maßnahmen ergreifen.
Okay, also entweder baust du dir ein Klima rein oder du musst denen sagen, ihr könnt nach Hause gehen oder ein Schwimmbad, weil ich habe keine Klima. So, okay.
In dem Sinne, ja.
Ja, nee, dann mache ich jetzt, denn ich habe mir wahrscheinlich selber so ein richtig schönen Bein zwischen die, oder so einen Stock zwischen die, wie nennt man das nochmal beim Fahrrad, immer diese Beine? Geile Szene, wenn man dann...
Speichen.
Ja, zwischen die Speichen gejagt. Ich sage, in Kuwait gibt es absolut gar keine Regelung und du wirst darauf gestoßen sein in so einem Artikel, der dann Länder beschrieben hat, wo die Leute bei 45 Grad einfach weiterhin an der, in der Hitze buckeln. Deswegen sage ich, es ist Fiktion, denn es gibt keine Regeln.
Du kennst ja dieses Meme von dem Bre, der auf dem Fahrrad sitzt und sich den Stock selber vorne in den Vorderreifen...
Ja, das meinte ich. Das meinte ich.
Glückwunsch, das hast du super erfolgreich repliziert. Denn du warst genau auf dem richtigen Weg und hast mir, du hast mich überschätzt. Du hast mich an diesem frühen Morgen überschätzt, dass ich dir zweite, dritte Ebenen einbaue. Tatsächlich gibt es eine Regelung in Kuwait, nämlich 50 Grad im Schatten.
Oh mein Gott.
Da ist per Gesetz, ja, ja, im Schatten.
50 Grad im Schatten?
Ja, da weißt du, dass du im falschen Land lebst, wenn es dafür eine Regelung gibt. Da ist per Gesetz schulfrei und arbeitsfrei. So was dazu führt, weil du hast natürlich völlig recht, Kuwait ist jetzt nicht per se dafür bekannt, eine wahnsinnig moderne, liberale Demokratie, gerade was Arbeitsbedingungen angeht, zu sein. Es gibt halt staatliche Thermometer, die kennt man ja überall. Die zeigen im Prinzip nie 50 Grad, so, weil sie verhindern wollen, dass die Wirtschaft lahmlegt oder was auch immer. Und anscheinend, und das finde ich wirklich extrem lustig, die sind so gebaut, dass die wirklich auf 49,9 stehen bleiben. Das finde ich so absolut herrlich. Also,
ach,
wie sehr kann man seinen Leuten,
schade.
Wie sehr kann man seinem Volk noch in die Schnauze pissen, dann mach doch einfach 47 oder so, keine Ahnung. Oh, zeig Mann, von mir aus 15 an, wenn es 48 sind, aber wirklich zu sagen, nee Freunde, das hat so nordkoreanische Vibes. Ja, heißer ist es nicht. Ab zur Arbeit mit euch. Also war tatsächlich ein Fakt, insofern 2-2 und du hast die letzte Aussage, um dich hier über die 50% Erfolgsquote zu hieven. Letzte Aussage, in Portugal, deine dritte Heimat gefühlt, ist es bei über 40 Grad erlaubt, rote Ampeln als Fußgänger zu ignorieren, solange keine Autos in Sicht sind, damit man nicht in der Hitze warten muss. Ist das Fakt oder Fiktion? Darf man ab 40 Grad in Portugal, wenn es ungefährlich ist, über die Straße gehen oder darf man es nicht?
Ich fände das eine super Regel tatsächlich. Wir haben da ja auch schon oft drüber geredet. Wir hatten ja eine Episode, wo wir auch diese ganzen, dann schon eigentlich fast sinnvollen rote Ampeln, Regelungen, die man durchziehen sollte und wann es dann auch wirklich Quatsch ist, sind wir ja auch alle selber durchgegangen. Ich kann mir am Ende des Tages, aber so sinnvoll es eigentlich wäre, ich sehe es in der Notwendigkeit nicht so richtig, weil, also als ob dann jetzt diese 30 Sekunden das sind, was den Unterschied macht in der Hitze. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine Regierung wirklich den Leuten aktiv sagt, geht über eine rote Ampel. Klar mit dem Zusatz, wenn da niemand ist, aber am Ende ist das zu riskant. Ich fände es sehr, sehr nice. Es kann nicht der Realität entsprechen. Ich sage, es ist Fiktion.
Damit darf ich dich beglückwünschen zum Sieg bei Fakt oder Fiktion. Das ist genau richtig. Also ich habe es mir tatsächlich ausgedacht und natürlich verbunden mit der Forderung, das bitte einzuführen, weil ich das für extrem sinnvoll halten würde. Man kann jetzt drüber diskutieren, ab wie viel Grad und so und was die Parameter sind. Ne, ab wann sind keine Autos in Sicht und es dürfen keine Kinder in der Nähe sein. Das haben wir immer gesagt. Geht von mir aus über eine rote Fußgängerampel, wenn es ungefährlich ist, wenn nur erwachsene, mündige Menschen in der Nähe sind, die das einordnen können. Von mir aus, sobald da irgendein Kind oder jemand ist, der das nicht versteht, lasst es einfach, auch wenn es 40 Grad sind so. Ich fände die Regel komplett clean. Also ich meine, du kennst das ja, Mann, ey, dann stehst du da irgendwo bei 42 Grad in der Sonne, gehst komplett ein, Alter, guckst nach links und rechts und denkst, ja gut, fuck it. Sind wir uns ehrlich, ne? Wenn da nichts zu sehen ist, gehen wir eh alle rüber. Insofern braucht es das Gesetz dafür nicht. Von daher hat es den richtigen Griecher, das wird wahrscheinlich, werden wenig Regierungen, auch die portugiesische, nicht auf die Idee kommen zu sagen, macht mal Rechtsbruch, weil hier habt ihr Freifahrtschein. Aber naja, gut für dich. Fiktion war richtig, 3-2. Für ein 94er IQ hast du gut gemacht heute.
Ja, zwischenzeitlich sogar dreistellig. Mehr konnte ich nicht erwarten. Vielen Dank fürs Vorbereiten. Das hat mir jetzt aber auch schon wieder einiges abverlangt, Mann. Ich finde auch so geil, dass eigentlich ist der Podcast ja immer ein super Start in den Tag, dass man sich auch danach denkt, hey, weißt du was, ich habe jetzt einen Kaffee getrunken, ich bin jetzt fit, jetzt kann's losgehen. Klar, man hat dann quasi schon so ein bisschen gearbeitet, wenn der eigentliche Arbeitsalltag dann eigentlich erst losgeht. Aber heute ist es wirklich so, ich werde absolut geredet aus dieser Episode gehen, weil Sprechen irgendwie halbwegs kohärent sein verlangt mir das meiste ab gerade.
Ja, bin ich dabei. Also man wird ja auch wirklich, also man merkt ja, man kann sich nicht gut konzentrieren. Also die ganze Arbeitsleistung wird mit Sicherheit nicht besser ab 35 Grad. Von daher freue ich mich, wie du vorhin gesagt hast.
Ich rate aber, ich habe spontan
Kind auf Gewitter.
Ja, ich habe spontan Teglis mit dabei, weil ich befürchte leider, dass das jetzt wieder, das wird so ein Nestle-Ding sein, es tut mir leid. Das hat wahrscheinlich, kannst du dieses Produkt auch wieder irgendwie auf Nestlé zurückführen. Ich würde aber allgemein die Invention dieses Produkts, würde ich sehr, sehr spontane 4,5 von 5 Teglis raten.
Das bin ich gespannt.
Und das ist Kaffeepulver, Instant-Kaffeepulver, was aber bewusst, das ist so ein Ding, ich muss das eigentlich nochmal nachreichen oder gleich holen, während du redest, damit ich auch das Produkt wirklich nochmal sagen kann und mich absichern kann, ob ich mal wieder in den Nestle-Schock reingehe. Es ist ein Produkt, was du tatsächlich heiß und kalt aufgießen kannst, steht da auch ganz bewusst drauf, und wo eine Karamellnote quasi schon rein fusioniert ist in den Kaffeegeschmack, ohne dass es dafür sorgt, dass es einen kalorischen Effekt hat. Weil am Ende reden wir, glaube ich, da einfach von Aroma und ich weiß gar nicht, ob da Süßstoff drin ist oder so. Und ich finde das ja mega geil. Ich habe das dann damals, das ist ja totaler Lifestyle in Griechenland. Ich habe ja einmal, war ich irgendwie auch eine Woche in Griechenland, habe ja gesehen, bei denen ist, solange du nicht auf der Straße mit so, leider Tim Noack, Plastikbecher rumläuft, mit halt einem Eiskaffee, mit einfach nur schwarzem Kaffee, kalt, ne, und dann Eiswürfeln drin, dann bist du uncool. Und das persönlich finde ich so geil und jetzt auch gerade für den Sommer. Also löst bei mir wirklich komplett den normalen Kaffee ab. Ich ziehe mir jetzt eigentlich immer nur diese kalten Dinger rein, also wirklich kaltes Wasser. Einfach nur dann halt da mit diesen zwei Löffeln aufgießen, einen fetten Eiswürfel rein, einen kleinen Spritzer Süßstoff vielleicht noch und dann habe ich wirklich mein persönliches Sommergetränk. Ne? Also ich 4,5 von 5 Teglis, das ist es wirklich, das ist es.
Ich kenn's nicht, aber es hört sich, aber gehst du dann noch mit Milch ran oder machst du wirklich schwarz? Also ist das dann schwarzer Kaffee mit Karamellaroma?
Also wenn ich Pistazienmilch hätte, dann würde ich reingehen, aber ansonsten gehe ich schwarz. Ich gehe jetzt, red mal kurz 20 Sekunden, ich reiche einmal das Produkt nach.
Ja, ich bin gespannt. Also ich, ja, wie soll ich denn jetzt reden, Chat? Jetzt müsst ihr mir zuhören, wie ich mit Dirk rede, in dem Bewusstsein, dass Dirk mich gar nicht hört. Also das ist ja wirklich völlig albern. Aber gut, dann erzähle ich Dirk jetzt, der mir nicht zuhört, was ich davon halte. Ich war letztens, tatsächlich habe ich das erste Mal so ein, das war nicht Cold Brew, aber also eigentlich bin ich quasi Ablehner, also leidenschaftlicher Ablehner von Cold Brew Getränken. Aber ich war letztens mit Leonie hier so ein, ich weiß nicht, der wurde glaube ich als normaler Kaffee quasi gekocht, also gebraut oder gebrewt oder wie auch immer. Und dann hat mit Eiswürfeln richtig krass runtergedampft und dann mit hier Hafermilch aufgegossen und so, keine Ahnung, es war so geil, Alter.
Ja,
ich mag das eigentlich überhaupt nicht, ich finde kalten Kaffee, Eiskaffee, ich finde das alles eigentlich bodenlos. Ey, wir saßen da in der Sonne am Sweaten und haben diesen eiskalten Kaffee getrunken und das war eine Revolution für mich. Von daher glaube ich, dass du offene Türen einrennst bei mir, aber zeig mir das Ding mal. Zeig mir den Kollegen mal,
damit ich kann dir zeigen, natürlich ist es leider...
Es ist Nescafé, perfekt.
Es ist Nescafé, da möchte ich mich dann eigentlich doch wieder von distanzieren. Ich werde mir Mühe geben und ein ähnliches Produkt finden, was nicht von Nescafé gemacht ist. Am Ende steht hier drauf Nescafé Rich Caramel, dann steht da drunter Typ Karamell und ganz unten steht nochmal Karamellaroma, warum auch immer. Und da steht Iced or Hot, das ist halt wirklich geil und ja, jetzt habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen, sehr
Frage.
Doll, auch zu Recht.
Ich habe eine Frage in dem Zusammenhang. Also wir alle kennen ja das Szenario, was du gerade beschreibst. Ja, man hat meinetwegen einen moralischen Kompass oder hat ein Gefühl dafür, dass man bestimmte Marken und Produkte boykottieren sollte, aus Gründen, keine Ahnung. Es gab vor ein paar Jahren den relativ bekannten Müller-Milch-Skandal, dass das irgendwie ziemliche Faschos sind oder zumindest irgendwie die Gründer oder so ähnlich, krieg's nicht mehr genau zusammen, deswegen Achtung, Halbwahrheiten. Die da sehr am rechten Rand unterwegs waren. Bei über Nestlé weiß man hoffentlich mittlerweile genug, was so Privatisierung von Wasser als lebensnotwendige Ressource und so angeht. Dass das ein schwieriger Laden ist, glaube ich, sollte man mittlerweile verstanden haben. So, gleichzeitig weiß man, wenn man sich mal so einen Chart anguckt, welche Submarken zu Nestlé gehören und dann mal vors Kühlregal geht und
man
die mal rausschmeißt.
Man kann der ganzen Sache nicht...
Es bleibt nicht mehr viel. Es bleibt wirklich nicht mehr viel drin. Mal ganz abgesehen davon, dass wir dann natürlich eine radikale Doppelmoral ansetzen, ne? Weil sowieso. Mit dem iPhone rennen wir auch rum und so weiter und so fort. Meine Frage ist sozusagen, wenn man diesen moralischen Kompass für einzelne Marken hat und sagt, eigentlich will ich das nicht. Wie gut von 0 bis 10, so wie du es gerade geratet hast, muss ein Produkt einem gefallen und schmecken, dass es okay ist, seine Moral auszuklammern und zu sagen, fuck it, ich kauf's trotzdem. Also ist es okay, wenn das Produkt eine 9 von 10 ist, ist es okay, wenn es eine 7 von 10 ist, wo ist die Grenze, ab der man seine Moral mal Moral lassen sein kann in dem Fall? Oder andersrum, wo ist die Grenze, wo man sagen muss, ich weiß, du hättest da jetzt Bock drauf, aber Digga, du hast dich mal für irgendwelche Werte und Vorstellungen entschieden. Dann sei auch konsequent und iss halt das Eis, was 3% weniger geil ist. So, lebt damit.
Ah, ich finde das so schwer, weil eigentlich, da merkt man an dieser Frage, merkt man selber, wie inkonsequent man in allem ist, so, ne?
Absolut.
Weil eigentlich bin ich ja Typ, in dem Sinne konsequent, weil Beispiel Veganismus, wo ich sage, nee, gibt's nicht. So, ist egal.
Ja.
Du kannst mir das 10 von 10 Wagyu, Kobe, sonst was Beef dahinstellen und das wäre wahrscheinlich die Geschmacksexplosion meines Lebens. I doubt it, ehrlich gesagt, weil ich mochte Fleisch einfach nie so wahnsinnig gerne. Wobei das jetzt echt, also wir werden es nie rausfinden, so, ne, weil ich jetzt gerade schon wieder Leute getriggert habe. Aber deswegen, da würde ich nie eine Ausnahme machen. Dann mache ich ja schon Ausnahmen, wie jetzt halt offensichtlich mit meinem Nescafé hier. Wobei das dann, das ist einfach so Laziness, einfach nicht so drüber nachdenkend, einfach zugegriffen und deswegen, weiß ich nicht, so verlasse ich mich immer darauf, dass dann auch die Generalausrede, dass es dann immer halt daran liegt und jetzt nicht, dass ich wirklich davor stand und sag, oh, aber ich hatte jetzt so Lust da drauf und es ist so toll und deswegen ist es doch mal okay, so, ne, weil eigentlich finde ich das auch ein scheiß Mindset, aber trotzdem gibt es das. Und ich, für mich wäre ein perfektes Beispiel sind Cineminis. Originale Cineminis, da sind wir ja auch wieder bei Nestle. Und da sage ich auch, ich habe schon Alternativen probiert. Die schmecken alle solide, aber für mich kommt nichts an diesen originalen Cineminis Geschmack ran. Deswegen, weil Cineminis für mich eine, was Frühstückscerealien angeht, eine 9,5 von 10 ist, bin ich bereit, da zweimal im Jahr meine Moral zu vergessen und mir die originalen Cineminis zu kaufen.
Finde ich in Ordnung. Finde ich, hast du gut drumherum geschifft.
Ja, das stimmt. Nochmal kurz zu der Nestle-Geschichte. Ne? Also das sind offene Fragen, die wir gerne bei Spotify diskutieren können. Ich habe ein paar Rückfragen hinsichtlich unserer inzwischen auch so übergeneralisierten Allseitskritik in diese Richtung und die ja auch bei den meisten Leuten jetzt einfach so drin ist, weil jeder hat es mal gehört, man predigt das, ohne es weiter aktiv zu hinterfragen. Frage Nummer eins ist, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also sind wir in dieser Storyline, dass Nestle wirklich einfach 100% evil sind und einfach sich denken, ey, ist uns scheißegal, wir sind die krassesten, wir sind ultrareich, wir kaufen alles auf, wir machen auch nichts besser? Oder hat Nestle jetzt vielleicht auch einfach schon so ein bisschen drauf reagiert, auf diesen sagenhaften Shitstorm der letzten 5 bis 8 Jahre und macht inzwischen auch vieles besser und die Kritik ist vielleicht in Teilen gar nicht mehr so berechtigt? Das ist meine erste Frage, gleich kommt noch eine zweite.
Also, dass ich die jetzt nicht zur Zufriedenheit beantworten kann, ist glaube ich klar. Also A, kein Unternehmen, auch Nestle, ist 100% böse. Oder wie auch immer du es gerade formuliert hast, natürlich nicht. So, hat es da ein radikales, ehrliches Umdenken gegeben? Ich habe davon nichts erkennen können zumindest, aber klar, habe ich jetzt jeden Tag irgendwie investigative Journalisten verfolgt, die das irgendwie ausrecherchieren? Nee, neigen wir als Menschen, als Gruppe dazu, ein Urteil, was wir einmal gefällt haben, sei es in dem Fall dann aus guten Gründen, nicht mehr zu hinterfragen? Absolut. Also, ne, selbst, also ich behaupte, selbst wenn, ich bezweifle, dass es so ist, aber selbst wenn Nestlé in den letzten 5 Jahren alles richtig machen würde, hätte sich am Ruf wenig bis gar nichts geändert. Weil wir die Schublade einmal aufgemacht haben, vollkommen zu Recht, Nestlé reingepackt, Schublade zugemacht haben und es dann natürlich wahnsinnig schwer ist, sich da irgendwo wieder rauszuarbeiten. So, nach all dem, was ich mitbekommen habe, ist das das Gleiche, was alle Unternehmen machen, die mal einen ehrlichen Shitstorm, eine ehrliche Kritik bekommen, die gründen irgendwelche Stiftungen, tun so, als würden sie eigentlich wahnsinnig viel total gut machen, hauen 700 Millionen Pressemitteilungen raus mit tollen Initiativen, wie sie irgendwo in Nicaragua mal einer Oma über die Straße geholfen haben und machen halt bestes Greenwashing, was es so gibt, versuchen einfach schlicht über Marketing und Kommunikation irgendwie die vernünftigen Sachen, die sie natürlich auch machen, irgendwo so ins Rampenlicht zu stellen, dass man das strukturelle Problem nicht mehr sieht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich daran was geändert hat. Also, dass das Geschäftsmodell im Wesentlichen auch darauf aufbaut, sich Zugang zu Wasservorkommen zu sichern und die in ein Geschäftsmodell umzubauen und damit Geld zu verdienen. So, und da würde ich per se sagen, solange das noch so ist, kannst du noch so vielen Omas über die Straße helfen, kannst noch so viele tolle Stiftungen gründen, kannst noch so viele Wasserschutzprogramme in sonst wo machen. Das bleibt einfach ein asoziales Drecksgeschäftsmodell, wenn wir von der einzigen oder wahrscheinlich wichtigsten Lebensgrundlage der menschlichen Existenz reden, dann fick dich. So, dann ist es einfach ein Drecksgeschäftsmodell. Aus einer moralischen Ebene. Auf einer kapitalistischen Ebene ist es natürlich ein sensationelles Geschäftsmodell, wie man sieht. So, aber ich glaube, weder hätten wir es mitbekommen, wenn es viel besser laufen würde, noch glaube ich einen Cent, dass es irgendwie strukturell besser läuft, sondern es wird halt ein bisschen besser kaschiert. Aber da wirklich gerne sinnhafte Links und jetzt schickt mir nicht irgendeine 700-seitige Essay-Abhandlung in der Washington Post, so. Mal griffig, mach mal auch mal die Arbeit, ne? Mal ein bisschen zusammenfassen und
too
mal
long
wirklich mal ein
ehrliches Zusammenfassung,
Recap,
so wie ich das haben will.
Wie ist das heute, genau? So, ja. Vielen Dank.
Genau.
Aber du hattest noch eine Frage, so.
Ja, ich fand noch, das ist nicht unbedingt eine Frage, sondern eher ein zweiter Punkt, den ich aufbringen will, weil, wie du ja eben schon sagtest, und es gibt ja auch wunderbare Schaubilder dazu, dass Nestle ungefähr in allem steckt. Also du kannst da wirklich Diagramme wie so ein verrückter Professor bauen und am Ende kommst du immer wieder bei Nestle raus. Das heißt ja trotzdem nicht, dass die Affiliation von Nestle bei jedem anderen Subkonzern oder anderem Konzern gleich groß ist. Und deswegen finde ich ja auch immer so, sobald irgendwie rauskommt, das und das hat was mit Nestle zu tun, hauen wir ja den General-Cancel-Hammer raus. So, wobei es da ja noch ganz klare Abstufungen gibt. So, was macht Nestle jetzt eigentlich bei dem Konzern? Sind die nur irgendwie mit ein bisschen Kohle drin und sagen, hey, das läuft, da wollen wir dran mitverdienen? Sagen die jetzt, okay, nee, wir ziehen den Laden auf links und übernehmen da die Produktion oder so? Weil ein Beispiel war doch hier dieses Ankerkraut-Ding. Ich habe mir gerade auch nochmal ein Bild aufgemacht. Übrigens, das Paar, was hinter Ankerkraut steht, ihr esst zu viele Schnitzel, es tut mir leid. ihr seht so aus, als ob ihr extrem viel Schnitzel esst. Den ganzen Tag lang. Das solltet ihr lassen. So. Also, ich denke die ganze Zeit, kennst du diesen Laden Schweinske? Das ist der ekelhafteste Laden, den es gibt.
Natürlich.
Der ist ja in Hamburg,
gibt's in Hamburg
auch, ne?
Relativ viel,
Digga,
leider. Ja.
Schweinske. Ein Laden gebrandet, dass du da einfach hingehst und da ein halbes Schwein dir wirklich in die Nase haust. Und so sehen die beiden aus. Naja. Und bei Ankerkraut wurde ja auch komplett gecancelt natürlich für diesen Move. Und ohne jetzt die beiden verteidigen zu wollen, weil ich glaube auch nicht, dass wir jetzt so menschlich gesehen zusammenkommen, habe ich jetzt einfach mal optisch abgestempelt.
Mal bei einer schönen Grillparty mit einem guten Mayo-Nudelsalat, glaube ich, haben wir mal einen guten Talk.
Können wir vielleicht eine gute Zeit haben. Vielleicht ein ehrliches Bierchen wird man wahrscheinlich noch mal trinken können.
Ja, das glaube ich wohl.
War ja, glaube ich, die Kritik war ja dann dieses so mit, okay, ja, die haben ihre Seele verkauft. Und dann liest du dir halt so durch, was die dann dazu sagen. Und die sagen dann halt, ja gut, man kann jetzt eigentlich eher sagen, Ankerkraut ist nachhaltiger geworden durch die Möglichkeiten, die wir jetzt natürlich haben, dank des Nestle Invest. Dann ist ja die Produktion im Zweifel also auch nicht schlimmer geworden, sondern nur professioneller und größer, aber es ist trotzdem weiter in Europa und so weiter. Und dann kriegst du da halt so diese Keule die ganze Zeit irgendwie Ohren mit, ja, jetzt zur Seele verkauft. Und da finde ich dann schon auch, ist so, also wie gesagt, ohne die Ankerkraut-Situation verteidigen zu wollen, gibt's da ja schon ganz klare Unterschiede und wollte jetzt nur mal den Punkt unterstreichen, dass wir immer jetzt sehr vorschnell sind mit dieser Moralkeule, wo wir alle das Gefühl haben, so, darauf haben wir uns jetzt committed, das ist scheiße. In manchen Dingen funktioniert das sehr gut, Nazis. In anderen Dingen sollte man da vielleicht ein, zwei, so ein bisschen bereit sein, da auch nochmal nachzudenken.
Ja, bin ich dabei. Ich glaube, das hat aber im Wesentlichen hat das zwei Facetten so, ne? Also das hat die Seite, die du gerade beschrieben hast, dieses wir neigen dann sehr zum Pauschalisieren und Leuten keine Chance geben, aus irgendeiner Schublade zu kommen und schwarz-weiß kontrastieren. Ja, Nestlé böse, darf man nicht machen. Man ist ein Wichser, wenn man mit denen auch irgendwie zusammenarbeitet. Ausgeblendet, in welcher Form, ist das ein VC, kriegen die ein bisschen Kohle. Klar, man kann jetzt das pauschale Argument wäre, egal in welcher Form, ihr arbeitet zusammen, also unterstützt ihr das Geschäftsmodell, also seid ihr scheiße. So, ja. Kann man machen, ist total auch bequem. Ich würde sagen, vor 10 Jahren war ich wahrscheinlich gedanklich auch so bei allen Themen. Da habe ich immer gesagt, ey, es gibt, die Welt ist total einfach, es gibt gut und böse, ja, es gibt 1 und 0, so, und wer nicht auf meiner Seite ist, ist auf der falschen und der ist ein Pisser und da habe ich keinen Respekt vor oder weiß ich nicht, kein Verständnis für oder so. Ja, Newsflash, ganz so einfach ist die Welt nicht so und auch die Welt Nestlé ist nicht so einfach, außer bei Faschos, da ist die Welt sehr einfach und selbst da kann man drüber reden, warum die Leute sind, wie sie sind und eher versuchen zu verstehen und zu verhindern, als einfach zu sagen, ja gut, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen, wir hauen euch auf die Fresse, alles klar, danke, weitermachen, so. Ne? Aber da ist es noch ein Thema, da habe ich da sehr viel Verständnis für, zu sagen, die Welt ist total einfach. Ne? Gleichzeitig glaube ich, was bei so diesem Ankerkraut-Ding schon auch mit reinkickt, ist halt dieses, je höher die Leiter ist, auf die du dich vorher selber stellst oder auf der die Medien dich stellen, so, das ist ja, geht ja immer ein bisschen Hand in Hand, desto doller ist halt der Fall, ne? Und ich hatte bei Ankerkraut schon das Gefühl, dass die sehr, ne, in ihrer Vor-Nestle-Phase sehr bedacht waren, wie anders sie sind und wie nachhaltig das alles ist,
ja,
und wie besonders das ist und wie regional das ist und so. Das ist so ein bisschen das Finn-Kliman-Ding. So, wenn du dich in den absoluten Himmel hebst, Klammer auf, die Medien haben da viel beigetragen, ne? Man muss das zulassen, so, also da hat man eine eigene Verantwortung. Aber das ist natürlich auch viel Mediending. Keine Ahnung, damals Christian Wulff oder hier Karl Theodor zu Guttenberg und so, ne? Gerade in Deutschland ist es halt, das geht schnell hoch im Fahrstuhl, ja? Und da hilft dann auch sowas wie die Bild und so. Es geht ganz schnell in ne? 70. Stock, Rooftop-Bar und so. Und je weiter oben du mal bist, desto schneller und weiter geht's halt auch wieder runter. Und ich glaube, das ist so ein, ne, wenn Leute so ein bisschen vorsichtiger sind, im Vorfeld alles als großartig und überragend und toll durchdacht und wir sind die Guten, so, dann knallt's halt auch nicht so doll, wenn du am Ende auf einmal doch nicht mehr zu den vermeintlich Guten gehörst, ne? Ich glaube, es hat immer zwei Seiten so, also überhöhe dich selber nicht so oder lass dich nicht so überhöhen, dann tut's auch nicht so weh, wenn du fliegst, aber ja, es gehört auch zur anderen Seite dazu, vielleicht sich ein bisschen zu öffnen für, es könnte einen Graubereich im Leben geben und vielleicht nicht nur schwarz und weiß, aber die beiden fressen den ganzen Tag Schnitzel und essen Nudelsalat, da bin ich bei dir. Also,
da sind wir guckt euch wirklich, ich hoffe, ihr habt euch bis, also spätestens jetzt.
Es ist kein Bodyshaming, ne? Es ist einfach nur eine Typdiagnose. Man sieht, dass die genau. bei dem Mann sieht man, dass der extrem viel grillt, bisschen ja. zu viel Geld für seinen Golf GTI wahrscheinlich ausgibt, hätte ich jetzt gesagt. So, also ich finde, es hat so einen Typ-Mensch-Anstrich, wo man das Gefühl hat, man hat eine Idee, wie das Leben so läuft.
Auf jeden Fall. Das ist einfach das Bild, was ich gerade sehe, mit ihrem Outfit, mit diesem pinken Blazer und diesem, was auch immer das ist, dieses Leoparden-Ding. Naja, es ist auf jeden Fall, es ist eine Ansage. Aber gut, das stimmt schon. Wir lernen also alle, man sollte sich nicht zu toll nach außen verkaufen, wenn man am Ende dann doch feststellt, so wie jeder, Geld ist einfach verdammt geil und dafür macht man im Zweifel auch fast alles. Nehmen wir als kleines Fazit mit. Ich will dich als letzte Frage für den Tag, dann sind wir glaube ich auch durch, weil sonst vergesse ich es für die nächste Episode. Ich hatte mir das schon aufgeschrieben für letzte Woche. Hast du irgendein Beispiel, wo du selber feststellst, dass du es einfach so mega inflationär verwendest? Ich gebe dir ein Beispiel, dann hast du kurz nachzudenken, weil ich versuche ja bei vielen Dingen eigentlich schon so drauf zu achten. Ich sag ehrlich, was bei mir ganz krass ist, was ich aber einfach auch nicht rausbekomme, ist, beim Zähneputzen mache ich manchmal Folgendes. Oh Gott, ich werde gecancelt. Oh Gott. Beim Zähneputzen mache ich den Hahn an und halte meine Hand drunter.
Warum?
Weil sich's gut anfühlt. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber es passiert nicht die ganze Zeit. Aber es passiert, dass ich den Hahn aufmache, dann halte ich da meine, dann mache ich natürlich hier, ne, mache ich es einmal nass, mache ich Zahnpasta drauf, meine Zahnbürste und dann lasse ich den laufen und halte meine Hand drunter. Nicht die ganze Zeit, aber es passiert. So, das ist jetzt erstmal Nummer eins. Also das sind so Sachen, wo ich manchmal feststellen muss, fuck. Und was bei mir ganz krass ist vom Sinne von, ich benutze es viel zu doll und nicht annähernd so, wie man es tun soll, ist Spüli. Bei mir Spüli hält, also ich habe das Gefühl, Spüli sollte beim normalen Haushalt eher so 2 bis 3 Monate halten. Und bei mir kannst du da wahrscheinlich 8 bis 10 Tage draus machen, weil ich immer, also ich habe ja jetzt keine Spülmaschine gerade, hasse ich auch by the way, das heißt, ich muss Hände spülen und das ist ja auch immer so diese Situation, dann hat sich irgendwie ein Teller, eine Schüssel, eine Gabel, ein Messer und ein Löffel hat sich angestaut. Ich mach das und dann gehst du halt ran, nimmst dir dein Spüli, machst halt wieder einen ordentlichen Flatschen, einmal machst du dann da drauf und spülst es dann irgendwie weg, es schäumt alles viel zu viel. Also bei mir ist es Spüli. Ich habe meinen Spülikonsum habe ich absolut nicht unter Kontrolle.
Jetzt hast du mir viel Zeit gekauft, damit ich meine Antwort überlegen kann. Bei Spüli und so habe ich es nicht, aber wie gesagt, wir machen eigentlich auch fast alles so mit der Spülmaschine. Ich habe es auf jeden Fall so beim Thema Blumengießen, also Wasser, wenn ich Blumen gieße. So, ich neige halt dazu. Also ich bin voll. Ich bin Blumenbeauftragter bei uns. So, ne, Leonie macht es einfach nicht. Ist auch fein, die macht 1000 andere Sachen. Dementsprechend liegt das bei mir. Und wir haben ja so einen Balkon, wo wir jetzt ein bisschen gepflanzt haben und jetzt offensichtlich in den letzten Tagen muss man da eigentlich jeden Tag ran. So, wenn du es einmal nicht machst, dann hast du da wirklich Kuhwaldverhältnisse irgendwie im Boden. Naja, aber ich bin dann halt wirklich, also ich glaube, das ist tiefenpsychologisch, glaube ich, empathische Menschen gießen zu viel Blumen. Also gießen tendenziell zu viel, weil sie das Gefühl haben, boah, ey, also ne, Bruder, du tust mir richtig leid, ich habe fast ein bisschen Mitleid, so, heute gibt's ein Extra, weißt du, heute gibt's noch einen kleinen Schuss Amaretto mit in den Kaffee, so, heute gönn ich mal und das führt dann natürlich dazu, dass ich die komplett, also ich mache hier Tsunami, Springflut, Sturmflut, also ich drehe völlig durch, ne, weil ich dann immer das Gefühl habe, okay, dann viel hilft viel, so, und ich glaube, das müsste aber auch mal gerne ein Botaniker irgendwie ermitteln, gefühlt ist wirklich, also lieber zu wenig als zu viel gießen.
Ja.
Also
ja,
zu viel gießen ist irreparabel. Das ist quasi wie in der Klimadebatte. Es ist ein Kipppunkt. Wenn du das einmal übergießt, dann ist das Biest durch. So, wenn du es zu wenig gießt, also klar, wenn es viel zu wenig gießt, dann geht es ein. Aber das ist noch eher reparierbar oder reparabel. Insofern lieber, ich müsste eigentlich ein bisschen weniger gießen. So, aber ich renne dann halt raus jeden zweiten Tag und denke so, hier Tomatenpflanze, Cherrytomate, was ist die, 1,5 Meter hoch? 3 Liter, 4 Liter braucht die bestimmt. So, dann wird das Ding halt komplett unter Wasser gesetzt. Also da bin ich auf jeden Fall mit Sicherheit nicht vorbildlich. Dieses Hand und das Waschbecken kann ich gar nicht nachvollziehen. Sieht auch in meiner Vorstellung extrem affig aus.
Ja, da ist irgendwas. Schick mir mal ein Bild. Irgendwas ist da los. Ja. Ich hab's jetzt, es kam mir in den Kopf, ich muss es einmal zugeben, dass es passiert. Wenn ihr mich canceln wollt, ist okay. Ist ja auch, ich versuche darauf zu achten, mir ist schon bewusst, dass man das nicht tun sollte. Ja.
Okay, dann besser dich. Besser dich, du Nestle-Fan. Ja,
besser dich. Das ist eine gute Ansage. Nehme ich mit für die nächste Episode. Ja, wir haben es irgendwie geschafft.
Die nächste Episode noch halbwegs über die Bühne gebracht.
Wir haben überlebt. Ich freue mich schon sehr. Boah, ich freue mich so krass auf diesen Moment. Das ist auch für mich unterschätzt, ist das, oder ist das überhaupt unterschätzt oder ist es properly rated, dieses Fenster auf, Gewitter gucken, da freue ich mich so krass drauf. Ich liebe das.
Ich glaube, es ist, wenn überhaupt, ist es underrated, weil es immer noch Leute gibt, die das nicht zelebrieren. Nehmt euch ein gutes Getränk, setzt euch aufs Sofa, macht die Fenster auf und freut euch einfach nur daran, wenn das nachher hier runterbolzt bis zum geht nicht mehr und es morgen 10 Grad weniger sind. Ich liebe es. Ja. Also Vorfreude hoch. Insofern underrated, sag ich dir.
Ist so. Nächste Episode also wieder bei normalen Bedingungen und dann eventuell auch wieder mit einem dreistelligen EQ. Bis nächste Woche.
Dreistelliger EQ, ja. Ich kann es nicht versprechen, aber wir arbeiten dran. Macht's gut.